jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, der keine Sommerferien macht, sondern nein, heute starten wir in eine Sommerserie rein, wo der geschätzte Herr Thomas Maurer und meiner Anna Thomas Schick von der kleinen Zeitung ein bisschen über die Themen sprechen, die wir sonst in diesem Podcast behandeln, aber eben auch mit den Menschen, die in diesen Themen vorkommen. Und zum Einstieg haben wir uns gedacht, wir machen was ganz flockig, locker, leichtes, was zur österreichischen Identität passt.
Ja, ich glaube, das war der Entscheidungspfad.
Ja, denn wir haben hier bei uns den Sprecher und stellvertretenden Leiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Martin Ordner. Ein herzliches, sehr, sehr Oberstaatsanwalt.
Hallo, danke für die Einladung. Gleich erste Korrektur, ich bin nicht der stellvertretende Leiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern alle bei uns im Haus sind ihrem Amtstitel nach Vertreter der Leiterin.
Das stimmt, aber ich wollte Sie einfach jetzt nicht irgendwie runtertragen und außerdem darauf hinweisen, dass es ja doch ein bisschen eine speziellere Behörde ist, als es die normalen Anklagebehörden in Österreich sind, oder? Weil es ist ja nicht grundsätzlich so, dass an jeder Staatsanwaltschaft alle auch die Stellvertreter der Chefin sind.
Das ist richtig, das ist nur bei den Oberstaatsanwaltschaften so und eben bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ja einen Sonderstatus, jetzt nicht nur diesbezüglich, sondern es gibt ja mittlerweile einen gesicherten Fansektor, was, glaube ich, erstmals in der österreichischen Geschichte so ist, dass es halt Merchandising gibt, das meines Wissens nicht von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft selbst vertrieben wird, wo so diesem im Stil von I Love New York, Herzl, WSDKA, Verzeihung, das ist ein Dreher, den mache ich dauernd, Entschuldigung, falls das noch ein, zwei Mal vorkommen sollte. Wie fühlt man sich so? Haben Sie so ein T-Shirt?
Also nein, ich habe so ein T-Shirt nicht und unsere Behörde oder die Justiz vertreibt diese T-Shirts auch nicht. Das sind private Initiativen, die diese T-Shirts anfertigen und verkaufen. Wie fühlt man sich wie?
Naja, wenn man jemandem auf der Straße begegnet, der einen sozusagen hochleben lässt. Also ich sage einmal, wenn ich Mick Jagger bin und es kommt mir jemand mit einem Rolling Stones Shirt entgegen, bin ich das gewohnt. Aber ich glaube, als Staatsanwalt ist es ein ungewöhnliches Erlebnis.
Naja, es fällt einem natürlich, wenn man unterwegs ist, auf. Es sticht einem ins Auge, aber mit den Gefühlen, das kann ich nicht wirklich beschreiben. Ja, es ist, wir nehmen das zur Kenntnis, uns freut es, wenn unsere Arbeit geschätzt wird, aber wir betreiben das nicht, wie gesagt, nicht von uns aus und wir haben auch diese T-Shirts selbst nicht im Angebot.
Wäre aber eine Möglichkeit, vielleicht die Justiz solider zu finanzieren. Aber egal.
Stimmt, und wäre aber wahrscheinlich auch einer der wenigen öffentlichen Bereiche, wo das überhaupt möglich wäre, weil, also ich glaube, das Leiberl-Eiler-Finanzamt, und mein Papa war Finanzbeamter, gell, also das hat mir meine Kindheit finanziert. Aber
immerhin die Bestattung Wien und die MA48, die Müllbeseitigung, haben es auch geschafft, so ein bisschen Fan-Franchise zu entwickeln. Also wenn man sich bemüht, geht's.
Ja. Das stimmt. Aber komm mal kurz ein bisschen näher rein ins Thema. Mein lieber Freund Stefan Lasnik, der den Podcast offen gesagt hat, macht zu Beginn immer so eine Transparenzpassage, wo er einwirft, ja, und daher kennen wir uns und so haben wir uns kennengelernt. Mit Thomas gehen wir jetzt sogar noch einen Schritt weiter in dieser Transparenzpassage. Wird eigentlich aktuell gegen einen von uns beiden ermittelt oder Verbandsverantwortlichkeit gesetzt, wird gleich gegen die kleine Zeitung ermittelt, für die wir diesen Podcast machen?
Sie bringen mich da als Behördensprecher einer Staatsanwaltschaft schon mit Ihrer ersten Frage an die Limits des mir Möglichen und Machbaren. Behördensprecher können immer nur in dem Rahmen Auskunft geben über Verfahren, wie das die Ermittlungen erlauben einerseits und natürlich andererseits die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Das heißt, um's kurz zu sagen, würde es Ermittlungen gegen Sie geben, wäre ich der Falsche, um es dabei in Erfahrung zu bringen. Nach der Strafprozessordnung ist es auch so, Das ist allgemein nicht so bekannt, dass man ja als Beschuldigter das Recht hat, aktiv verständigt zu werden, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo es ermittlungstaktisch möglich ist. Und man muss nicht eine Verständigung schicken und sagen, und übrigens, morgen kommen wir zur Hausdurchsuchung. Aber wenn es keine ermittlungstaktischen Gründe mehr gibt für eine Geheimhaltung einer Ermittlung, dann muss man schriftlich verständigt werden, was wird mir vorgeworfen und was sind meine Rechte. Das heißt, also haben Sie schon einen Brief bekommen?
Nein, gegen mich wurde tatsächlich erst ein einziges Mal ermittelt. Da habe ich aber, also da ist es nicht über einen Anfangsverdacht überhaupt hinausgegangen, ist kleingestellt worden.
Also na, dann wurde nicht eingestellt, sondern dann wurde von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen.
Aber das heißt, wenn gegen einen von uns ermittelt wird, dann ist es ernst genug, dass wir noch nicht verständigt wurden, bis genug auf der Waage liegt.
Ja, diese Schlüsse müssen Sie selber ziehen.
Ja, ich denke gerade nach, es ist ein bisschen wie in der Volksschule beim Beichtstuhl. Scheiße, was könnte ich, was habe ich gemacht, was ich jetzt beichten könnte.
Ja, aber bis du in Seigassen kommst, also ich will jetzt die WKSDA auch nicht auf einen Sockel heben, weil da gibt es ja formale Zuständigkeiten und ihr wisst schon selber, wo ihr seid. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen was angestellt haben, oder? Erklären Sie mal den zuhörenden Personen bitte mal, was ist denn da eigentliche Staatsanwalt und was ist denn dann der WKSDA-Staatsanwalt? Weil Wirtschafts- und Korruption, das klingt ja, hab's ja gesagt, ein bisschen österreichisch.
Ja, also in der Strafprozessordnung ist genau aufgezählt, für welche Fälle die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zuständig ist und zentral für ganz Österreich zuständig ist. Das ist bei Wirtschaftskriminalität dann, wenn die Schäden 5 Millionen Euro übersteigen. Wir reden hier von Betrug, betrügerischer Krieder, Untreue, solche Verbrechen. Es gibt ein paar Sonderzuständigkeiten, etwa für die wettbewerbswidrigen Absprachen, für die organisierte Schwarzarbeit, für gewisse Bilanzdelikte. Und im Korruptionsbereich ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dann zuständig, wenn der Vorteil, der gewährt wird, also jetzt nehmen wir es Arbeitstitel für unser weiteres Gespräch, das Schmiergeld, dass man sich was darunter vorstellen kann, 3.000 Euro übersteigt.
Ist eigentlich nicht viel.
Nein, wäre mir auch aber trotzdem aufgefallen, wenn ich es beiläufig ausgeben hätte. Also ich glaube, ich bin momentan aus dem Wasser.
Ja, hoffe ich zumindest, sonst haben wir zwar ein Thema. Aber was die Leute draußen auf der Straße, ich glaube, noch immer unter das Wort Anklagebehörde rein subsumieren, ist ja dann was anderes, was auch die StPO hergibt. Zumindest im Buchstaben nach. Weil man sagt immer, ihr seid der Ankläger und dann stellt man sich ja vor, auch getriggert durch Fernsehserien, Bücher, Kinofilme, ihr seid diejenigen, die wollt die Leute einnahen, hinter Gitter bringen.
So, in Österreich, nach den bei uns geltenden Gesetzen, ist es so, der Staatsanwalt, die Staatsanwältin ermittelt alles, was gegen einen Beschuldigten spricht, aber auch alles, was für einen Beschuldigten spricht. Und nur dann, wenn die belastenden Beweise, die entlastenden, überwiegen und eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch, nur dann kann eine Staatsanwaltschaft anklagen, das heißt die Sache vor Gericht bringen, dann muss sie aber auch anklagen. Vor Gericht wiederum ändert sich das Maß, diese Anforderung an die Wahrscheinlichkeit wieder, damit ein Richter, eine Richterin jemanden verurteilen, schuldig sprechen kann, muss die Schuld mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwiesen werden. Das heißt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, der Staatsanwalt, die Staatsanwältin in Österreich ist zur Objektivität verpflichtet. Sie muss Belastendes und Entlastendes sammeln. Sie muss auch, und das ist eine ganz wichtige Sache, Sie haben uns vorher erzählt, dass einmal bei Ihnen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen wurde. Am Anfang jedes Ermittlungsverfahrens steht die Prüfung des Anfangsverdachts. Jemand wird angezeigt, die Polizei legt einen Bericht und ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin beurteilt, bewertet den Anfangsverdacht. Wenn ein Anfangsverdacht vorliegt, dann muss ein Verfahren eingeleitet werden, völlig unabhängig und ohne Anziehung der Person gegen wen und auch egal, wer angezeigt hat.
Das heißt, man hat gar nicht so viel Spielraum, wie da gerne reininterpretiert wird. Also persönliche Rachefeldzüge, also der Spielraum dafür, was ja immer wieder unterstellt wird, würde sich dadurch schon automatisch in sehr engen Grenzen halten.
Also man hat gar keinen Spielraum, würde ich überhaupt keinen sehen, sondern am Anfang steht die Frage, gibt es einen Anfangsverdacht? Und wenn der bejaht ist, wenn ein Anfangsverdacht, was heißt Anfangsverdacht? Das heißt, gibt es Anhaltspunkte, ganz konkrete Anhaltspunkte, auf Basis deren man annehmen kann, dass unter Umständen ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen wurde. Also wir sind in der Möglichkeitsform natürlich. Ja. Das ist auch fürs Verständnis auch wichtig. Und es ist fürs Verständnis auch wichtig, dass Ermitteln eine völlig ergebnisoffene Tätigkeit ist. Das Belastende und das Entlastende wird gesammelt. Und in diesem gesetzlichen Rahmen gibt es keine Spielräume in dem Sinn. Was es gibt und was richtig wichtig und ganz notwendig ist in einem Rechtsstaat, das staatsanwaltliche Handeln kann immer vor einen Richter gebracht werden. Sie haben als Betroffene eines Ermittlungsverfahrens immer die Möglichkeit, Einsprüche und Beschwerden zu erheben. Und dann muss immer ein Richter drüber schauen. Und im Ermittlungsverfahren muss der Richter dann automatisch immer prüfen, gibt es den Verdacht überhaupt. Das heißt, ob und dass ein Verdacht besteht, ist Gegenstand der richterlichen Überprüfung. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, da gibt es keine Spielräume, und in dem Moment, wo ein Ermittlungsverfahren läuft und die richterlich auch überprüft wurde und der Tatverdacht vorliegt, muss ermittelt werden, eben bis man den Sachverhalt so gut wie möglich aufklärt.
Soweit klar. Ich glaube, bin mir ganz, aber Sie sind entweder, glaube ich, der erste offizielle Sprecher oder zumindest der erste wirklich wahrnehmbare Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil das ja in den letzten Jahren, wissen wir alle, müssen wir gar nicht in Details eingehen, von teilweise politischer Seite, teilweise von gewissen Medien massiv angegriffen wurde und als Politjustiz und so weiter attackiert wurde. Wo es offenbar erstmals nötig war, ein bisschen sich diesen Anwürfen auch nicht nur mit Noblesse und Schweigen, sondern mit aktiver Kommunikation zu stellen. Wie viel Zeit Ihrer Gesamttätigkeit nimmt die Sprecherfunktion ein?
Unsere Medienstelle ist so ausgestattet, dass wir sind zu dritt und wechseln uns als Sprecher, Sprecherinnen ab. Ich persönlich habe 50% meiner Tätigkeit für die Tätigkeit in der Medienstelle gewidmet. Und daneben ermittle ich, ganz normal.
Sie dürfen uns jetzt vermutlich nicht sagen, an welchem Fall konkret Sie ermitteln, aber können Sie zumindest mal den Sachverhalt schildern. Das würde mich einfach so interessieren, und dann auch die Zeitachse dazu, weil das ist für Außenstehende auch immer sehr interessant. Man stellt sich ja manches Mal das zu einfach vor. Sprich, da gibt es eine Anzeige, dann schaut man halt nach, findet es eh irgendwo in den Bilanzen oder in irgendwelchen Ordnern, und dann wird es ja bald einmal gehen. Aber ich glaube, bei euch sind die Sachverhalte noch komplexer darzustellen, dass man es überhaupt in die Nähe dieser Anklage bringen kann, so wie Sie es genannt haben.
Also zu den Verfahren, in denen ich als Ermittler tätig bin, kann ich gar nichts sagen und darf ich auch nicht sagen. Das ist so im Medienerlass vorgesehen, und das ist auch sehr gescheit so, weil der ermittelt, soll keine Kommunikation machen zu dem Fall. Zum Profil unserer Fälle generell, ich habe es Ihnen zuvor schon geschildert, bei Wirtschaftskriminalität mit Schäden über 5 Millionen Euro, da sind wir mal sehr rasch bei sehr komplexen, sehr umfangreichen, sehr großen Fällen. Das heißt, wirklich einfach oder klein haben wir nie. Bei den Fällen, die wir haben, das sind immer so ungefähr um die 200 Fälle plus minus, die wir laufend ermitteln. Davon ist wiederum ein erklärlicher Anteil sogar als Großverfahren klassifiziert. Das heißt, da haben wir Schäden von 2- bis 3-stelligen Millionen, Tausende bis zigtausende Opfer, besonders komplexe Sachverhalte. Das heißt, ja, die Fälle, die wir haben, sind kompliziert, und sie unterscheiden sich halt von den Fällen im allgemeinen Strafrecht schon mal ganz grundlegend, weil wenn Sie im allgemeinen Strafrecht, wenn Sie die Leiche finden und die hat 17 Stiche drinnen, dann ist es entweder ein sehr konsequent durchgezogener Selbstmord oder vielleicht unter Umständen ein Mord. Es stellt sich hier die Frage nicht, ob was passiert ist, weil da liegt jemand, der ist tot. Also es ist nur die Frage, wer war es denn? Bei uns ist es so, dass Sie in komplexen Wirtschaftsstrafsachen oft Jahre daran ermitteln, ist hier überhaupt ein quantifizierbarer Schaden vorgelegen? Das heißt, sie ermitteln Jahre und am Ende des Tages kann es sein, dass der Tatbestand einfach nicht vorliegt und dann stellen sie das Verfahren ein, weil sie haben es aufgeklärt. Wohingegen, also wenn er vorliegt, wissen sie aber, wer es war. Und das ist der große Unterschied zwischen allgemeinen Strafsachen und unseren Fällen.
Ist es gerade in der Wirtschaftskriminalität tatsächlich so, dass man immer weiß, wer es war, weil es gibt ja doch Schachtelkonstruktionen über Holdings in eher auskunftsaversen Staaten. Kann das nicht passieren, dass man lang ermittelt und dann vielleicht weiß, da stimmt was nicht, aber immer noch nicht weiß, wer das initiiert hat und zu wessen Vorteil?
Ja, auch das ist möglich, aber das ist eher die Randerscheinung, dass das fraglich ist, wer es war. Das ist die große zentrale Frage und hier spielt das, was Sie angesprochen haben, mit diesen Schachtelunternehmen, internationalen Verstrickungen schon rein, ist einmal den strafrechtlichen Vorwurf überhaupt einmal fassbar zu machen und einmal auszuformulieren.
Also, und ich denke, es geht ja auch teilweise in Bereiche, die, glaube ich, noch gar nicht ganz ausjudiziert sind, was jetzt Kryptowährungen und ähnliche Dinge angeht, weil da ja die Gesetzgebung teilweise erst nach der Einführung dieser Dinge überhaupt das begonnen hat, das zu erfassen. Beziehungsweise bringt mich weiter zur nächsten Frage, die dann gerade bei Wirtschaftsverfahren immer wieder auftaucht. Wie ist es mit der sogenannten Waffengleichheit? Also das klassische Bild wäre, ein milliardenschwerer, skrupelloser internationaler Konzern, der die besten Anwälte hat und für den ein paar zweistellige Millionenbeträge Anwaltskosten im Jahr völlig wurscht sind, sieht sich gegenüber einer Behörde, die von fähigen, aber nicht aus unlimitierten Ressourcen schöpfen könnenden und relativ normal bezahlten Menschen besteht. Ist das so ähnlich tatsächlich?
Also das Ressourcenthema ist aktuell ein Thema, das die gesamte österreichische Justiz betrifft. Ich bin zwar nur der Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, deshalb kann ich mich hier auf dieser Metaebene jetzt nicht völlig ins Thema einlassen, kann aber schon darauf verweisen, dass der Präsident der Richtervereinigung, die Präsidentin der Staatsanwältevereinigung, die haben errechnet, dass österreichweit 200 Richter, also Stand jetzt 200 Richter Planstellen und 70, 80 Staatsanwältinnen Planstellen fehlen. Die kommen auch nicht, auch wenn sich das Ministerium darum bemüht. Das ist budgetär momentan nicht drinnen. Und so gesehen haben sie das aus ihrem Bild gezeichnete Ressourcenthema mittlerweile in der ganzen Justiz in Österreich. Das ist so, wir würden notwendig diese Planstellen brauchen. Darüber herrscht Einigkeit, man bekommt sie nur nicht.
Aber der Thomas hat ja noch etwas anderes angesprochen und probiere es noch ein bisschen veranschaulichter zu bringen. Ich habe ja in meinem Leben doch ab und an mit Personen zu tun gehabt, die in White-Collar-Crime-Verfahren auf der Anklagebank gesessen sind, als Berichterstatter wohl einmal gemerkt, immer nur. Und die haben dann immer so milde lächelnd auf die Staatsanwälte hingeblickt und haben gesagt, naja, die wissen ja nicht einmal, über welche Dimensionen wir da reden, weil wir müssen ja Millionen verschieben und schaut er den an mit seinem Beamtengehalt und so. Jetzt halte ich ja ihren Job für einen sehr, sehr redlichen aus, jener Expertinnen und Experten, die ihnen in sich lachen Bilanz zum Beispiel helfen, weil die habt ihr ja auch in der Behörde eingebracht. Aber warum, und ich hoffe, Sie können mir eine persönliche Antwort darauf geben, sind Sie denn dann trotzdem Staatsanwalt geworden mit Ihrem Wissen und Ihrer Expertise und haben nicht gesagt, naja, dann gehe halt in eine große Wirtschaftskanzlei, hänge mich dorthin und schaue halt, dass ich es um 7-8-fache im Monat heimtrage, mit der gleichen Arbeitsleistung, vielleicht mit etwas weniger Arbeitsleistung sogar. Und mir geht es dann persönlich besser.
Also es waren jetzt eigentlich mehrere Fragen ineinander.
Ich
versuche es vom Anfang an wegzudröseln. Ist spannend, was für Leute Sie kennen. Erste Anmerkung. Zweitens, dieser Vorwurf, wir könnten mit Zahlen oder in irgendwelchen Zahlenräumen nicht mehr mit, kognitiv, den muss ich natürlich zurückweisen. Wir haben Verfahren, da haben wir 600 Millionen Euro Schaden. Wir haben ein Verfahrenskomplex, wo mutmaßlich die Schäden über 1 Milliarde liegen. Also selbstverständlich beherrschen wir die Zahlenräume auch da oben, nämlich noch in lichten Höhen, die über jegliche Manager-Renumeration drüber gehen. Und der nächste Vorwurf war dann, dass wir zu wenig verdienen? Oder?
Ja, die Leute haben dann immer so hingeblickt und gesagt, was will denn der mit seinem Beamtengehalt? Und selbst als Oberstaatsanwalt sind es um ein Vielfaches unter dem, was der Steuerberater und was der Rechtsanwalt von irgendwelchen Wirtschaftskriminellen reißen.
Ja, also der Wirtschaftskriminelle, den wollen wir einmal ausnehmen, weil das ist ja eigentlich kein Beruf per se.
Genau.
Naja, die einen sagen auch so, die anderen auch so.
Okay. Aber ich meine, selbstverständlich wird man wahrscheinlich immer mehr verdienen können. Es muss halt auch Leute geben, die sich dafür entscheiden, für die gemeinsame Sache tätig zu werden. Und ganz, das muss man auch sagen, die österreichische Justiz zahlt nicht schlecht. Also ich finde, wir sind fair bezahlt. Mich persönlich lockt das große Geld in dem Sinn nicht. Es muss Leute geben, die diese anderen Jobs auch machen, selbstverständlich. Es muss auch die Starverteidiger geben, die werden auch dementsprechend entlohnt, bin ich überzeugt. Es muss die Leute geben, die sich für die Mandanten einsetzen. Es muss die Leute geben, die sich fürs Recht einsetzen. Also ich sehe das sehr, mich triggert das auch nicht, wenn sie mir sowas erzählen, ist mir völlig gleichgültig.
Aber wir können ja quasi das schmeichelhafte Zeugnis ausstellen, dass sie stärker von der Idee der Justiz als von der Idee eines hohen Kontostands motiviert waren, als sie in den Beruf gegangen sind.
Ja, das waren sie das so. Da widerspreche ich Ihnen jetzt nicht.
Warum sind Sie eigentlich zur WKStA? Die war ja zum Zeitpunkt, als Sie eingetreten sind, als Sie Gerichtsjahr gemacht haben, noch nicht etabliert. Da hat man lang drüber geredet. Aber ich glaube, Sie sind ein paar Jahre früher schon in die Justiz gewechselt oder aus dem Studium heraus in die Justiz?
Nein, nicht aus dem Studium heraus, sondern ich war zuvor bei der Staatsanwaltschaft Wien nach meiner Richterausbildung und bin dann zur WKStA gegangen. Ja, das Interesse, die Herausforderung suchen sich auch. Ja. Und es ist eine tolle Behörde mit tollen Kollegen, mit einer sehr, sehr guten kollegialen Umgang untereinander. Also ich bin dort sehr gerne.
Ich möchte einmal noch auf diese Ressourcen zurückkommen, weil mir das wirklich eine ganz entscheidende Sache zu sein scheint. Also wo eigentlich auch ein demokratischer Rechtsstaat, der sich ernst nimmt, sollte nicht hinnehmen, dass so und so viele Richterstellen und Ermittlungsstellen objektiv föhnen und einfach sagen, naja, schade. Also ich will das gar nicht polemisch in Tankrabatte oder Dieselsubvention umrechnen, wie weit man damit vielleicht käme. Aber diese Expertise, die ist ja eindeutig auch vorhanden. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel die polizeiliche Ermittlungstruppe auf den Datenträgern des Magister Thomas Schmidt nichts Verwertbares entdeckt hat und es dann ihre Behörde war, die draufgekommen ist, ach so, doch, da sind ein paar hunderttausend Nachrichten. Also scheint dort auch technologisch nicht ausschließlich fachfremdes Personal beschäftigt zu werden. Aber trotzdem ist es ja dann so, dass man trotz allem wahrscheinlich bei manchen Sachen Expertise von außen dazu holen muss. Besonders stellen wir an vertragte IT-Probleme für eben alles, was so vielleicht transnationale und vielleicht Krypto und ähnliche Dinge angeht. Das ist als Spezialexpertise, die kann ich jetzt nicht von allen Leuten voraussetzen, dass sie sich die in ihrer Freizeit am Abend auch noch aneignen.
Also Sie haben die IT-Experten der Justiz angesprochen und die sind ja ursprünglich bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gewachsen und sind dann, weil sie es ein Erfolgsmodell sind, sind die ausgegliedert und zur eigenen Abteilung im Bundesministerium für Justiz gemacht worden. Und da kann ich schon sagen, unsere IT-Experten sind wirklich top und nach meinem Wissen und meiner Erfahrung war ein Problem noch nicht so vertragt, dass die es nicht lösen hätten können.
Okay.
Die sind wirklich super. Wir haben auch unsere Wirtschaftsexperten, die sind bei uns in-house, die kommen aus der Buchhaltung, aus der Steuerberatung, aus der Privatwirtschaft, aus dem Banking. Das heißt, wir haben immer gebündelte Expertise, um uns von vornherein schon bei Anzeigen ein Bild verschaffen zu können, um was geht es da, in welche Richtung geht es da. Und um eben nicht auf teure Sachverständigenbestellungen Dritter schon von Anfang weg angewiesen zu sein. Das heißt, wir sind vom Know-how her mit unseren IT-Experten, aber auch mit unseren Wirtschaftsexpertinnen und IT-Expertinnen wirklich, wirklich sehr gut aufgestellt.
Schön.
Immerhin etwas. Ich möchte mal über die Opfer sprechen von Korruption. Weil, und das ist ja das Spannende, ich glaube, das hatte gerade erst das Verfahren gegen August Wöginger gezeigt. Es gab bisher ja landläufig so die Meinung, naja, da tun halt zwar, aber es ist dann eh so, wie es ist. Und da ist aber eben erstmals diese Frau Schaaf in dem Verfahren aufgetreten, hat dann gesagt, schaut's her, ich bin die Übergangene von diesem Deal zwischen zwei Herren. Und das ist das erste Mal für mich auch gewesen, dass es ad personen so wirklich das Opfer einer, nennen wir es mal, Machtmissbrauch, Amtsmissbrauch, ich habe jetzt den korrekten Terminus nicht in Erinnerung, gegeben hat. Und das andere ist aber oft einmal einfach die Allgemeinheit. Wie definiert es denn ihr jetzt in der Fachsprache, dass man das für die zu Personen erklären, die Opfer?
Also zunächst vornweg, das von Ihnen angesprochene Verfahren ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Genau. Da hat es einen Schuldspruch in der ersten Instanz gegeben. Die Sache geht in die zweite Instanz. Darum kann ich hier auf den konkreten Fall mich nicht beziehen und das auch nicht kommentieren. Aber wir können von dem Fall weg auf ein Abstraktionslevel sagen, ja, das ist ein großes Problem bislang immer gewesen mit Korruption, dass das ein scheinbar opferloses Delikt sei. Und ein Postenschacher, also in unserer Sprache ein Amtsmissbrauch bei der Vergabe einer Beamtenstelle, der macht es einmal sichtbar, dass es ja da mehr Bewerber gibt. Dass halt jeder, der sich dort redlich beworben oder redlich bewirbt, oder jeder, der sich vorbereitet, seine Unterlagen abgibt, dann zu Hearings geht, sie Präsentationen vorbereitet, sie da reinhaut, wenn am Schluss kommt man dann drauf, dass die eine oder der eine das schon längst in der Tasche gehabt hat, dann sind alle die, die sich dort frustriert und sinnlos bemüht haben, sind geschädigt. Im strafrechtlichen Sinne ist Opfer jeder, auf dessen Rechtssphäre ein Verbrechen eingewirkt haben könnte. Das heißt, wenn Sie so wollen, bei einem Amtsmissbrauch kann dann der ein Opfer sein, der in seinen Rechten geschädigt wurde. Wenn wir jetzt aber einen Schritt weiter gehen wir vom Amtsmissbrauch weg hin zu den ganz klassischen Kerndelikten, Bestechung, Vorteilsgewährung, Anfütterung, dann ist es dort zunächst noch viel abstrakter und schwieriger zu begreifen, wer geschädigt ist. Weil der eine gibt, der andere nimmt und alle sind glücklich. So die Erzählung. Ja. Nur wenn Sie jetzt mit einem Unternehmen sich jahrzehntelang reinhauen, sie entwickeln, sie machen, sie leisten, sie haben ein Top-Produkt und sie errennen nie die Aufträge und immer kriegt der andere den Auftrag, von dem sie wissen, sein Produkt ist nur halb so gut wie ihres. Das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden. Auch jemand kommt zum Zug und die Republik zahlt eigentlich mehr, als sie sollte. Das sind Schäden, die sich volkswirtschaftlich natürlich ausdrücken lassen. Und ich glaube, und dass es hier einen großen Stimmungswechsel mittlerweile gibt, wir müssen schon ehrlich sein, ja, dass man natürlich beim Benennen von Korruption es einen jeden Einzelnen leichter fällt, das bei anderen zu benennen und selbst bei Compliance dann vielleicht einmal 5 Grad sein zu lassen, nur im Allgemeinen, und ich glaube, der Herr Kreutner zitiert da immer die aktuellen Studien, ist es schon so, dass die Menschen auch in Österreich eigentlich Korruption nicht mehr wollen. Und dieses folkloristische, naja, es ist ja eh nichts passiert, einfach nicht mehr greift.
Haben Sie das persönlich immer so erlebt, dass Sie gesagt haben, na, Entschuldigung, ich kann mich nicht auf das Essen einladen lassen auch, und dass Sie dann als kompliziert dargestellt worden sind?
Ja, selbstverständlich. Sie können sich vorstellen, Sie können nicht Antikorruptionsstaatsanwalt sein und dann nicht versuchen, das Vorbild vorzuleben. Also,
nein, das ist unbestritten.
Ja, also natürlich, wenn ich lehne Einladungen also prinzipiell ab und kommt dann schon ein bisschen so, na geh, aber das ist ja nicht. Ja. Und das ist etwas, wo ich denke, das muss man aushalten. Da müssen wir einfach drüber reden und dann muss ich meine Punkt fertig argumentieren können. Nein, das tue ich nicht, weil. Also man darf nicht immer, wenn ein bisschen Wind geht, sagen, na, und ich will nicht kompliziert sein und darum mache ich mit, wenn sie auf das ansprechen. Na, es ist ja nicht kompliziert. Es hat bislang jeder Mensch verstanden, warum ich mich nicht einladen lasse, zum Beispiel.
Ja, das war meine Frage, ob es ja jeder versteht.
Ja, mittlerweile. Es ist ein bisschen unwesentlich, aber gibt es da, ich glaube, es gibt eine Bagatellgrenze. Also darf ich einen kleinen Schwarzen für Sie mitzahlen, damit es schneller geht? Oder dürfen Sie sich eine Zigarette von jemandem schnorren? Oder also wo ist da?
Strafrechtlich gibt es eine Art nicht unerheblichen, nicht geringfügigen Wert. Nur wir wollen ja nicht immer beim Strafrecht bleiben. Das Korruption und die Bekämpfung von Korruption beginnt ja schon vorgelagert bei allem, was Compliance ist. Das heißt, man soll ja nicht nur die Vorteile ablehnen, die einen ins Kriminal bringen, sondern man sollte ja auch die Vorteile ablehnen, die optisch unvertretbar sind, die vor dem Dienstgeber, wo man arbeitet, nicht darstellbar sind. Und da, finde ich, haben wir uns sicher keinen Gefallen getan, wenn wir so tun würden, als wäre in diesem Land für alles und jedes die Grenze immer nur das Strafrecht. Weil, was heißt das? Das Strafrecht greift ja auch nur dann, wenn ich erwischt werde. Nicht? Ja. Ich kann ja nicht sagen, die Grenze ist dort gezogen, wo ich erwischt werde. Und gerade von Ihnen angesprochenen Vorteilen, Einladungen, da muss man natürlich, damit man ein geteilliches Zusammenleben findet, einen gangbaren Weg finden für die, man ist wo eingeladen oder man trägt wo vor und dort gibt es ein Mittagessen. Ja, das ist ja unumstritten, dass man dort mitessen kann. Ja, weil das ja aus der Gelegenheit, aus ortsüblich und auch üblich ist. Ich habe einmal bei so einem Compliance-Kurs einen tollen Maßstab kennengelernt. Wenn Ihnen jemand was anbietet, dann ist immer so als erste Prüfhürde, würde ich das jetzt ganz offen sagen, dass ich das genommen habe? Würde es mich stören, wenn das in der Zeitung steht, dass ich das genommen habe? Und damit kann sie, wenn man sie mit solchen Eselsbrücken, wir reden jetzt über Compliance, wir sind jetzt quasi vorgelagert vor dem Strafrecht, mit solchen Hilfsmitteln, glaube ich, kann man sie relativ gut herantasten an das, was geht und das, was nicht gehen soll.
Ja, da setzen Sie jetzt allerdings schon was wie eine gesellschaftliche Norm voraus, was akzeptiert werden kann, was nicht ist. Und manche Leute haben halt tatsächlich mehr Nehmerqualitäten auch.
Ich glaube, dass überhaupt eins der vielen Ebenen sichtbaren Gegenwartsphänomene ein zunehmendes Aussterben der Fähigkeit, sich zu genieren, ist.
Ja, das müssen wir jetzt einen Psychologen befragen. Ich bin nur Staatsanwalt.
Haben wir in diesem Sommer auch nochmal in petto, zumindest ist was in der Hinsicht geplant. Wir sprechen ja nicht über konkrete Fälle, das ist absolut klar, das ist auch gut so, weil ansonsten müssten wir auch die Anwälte der Gegenseite einladen und dann würden wir hier in diesem Podcast etwas machen, wozu wir tatsächlich nicht ausgebildet sind und zwar schon irgendwie Verfahren und sowas vorwegnehmen.
Dann wären wir Richterin Barbara Salisch, aber mit zwei Männern.
Ja, und die gemeinsame Rechtsprechung, da musste jetzt schon ein Mord oder was hat man sonst noch? Ich glaube, Schöffen sind dann auch noch zur Rande gezogen bei NS-Wiederbetätigung.
Geschworene.
Ah, da sind es Geschworene sogar?
Ja, sicher.
Achso, ich habe gerade das Schöffengericht
bekommen. Nein, Wiederbetätigung ist ein Geschworenendelikt. Aber nicht in der Zuständigkeit der Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ne?
Nein. Aber wir haben auch einen Anwalt in dem Sommer da, der vertritt Nazis.
Auch, ja, wir haben ein buntes Bouquet zusammengestellt für euch.
Und irgendwie verwirre ich mich jetzt selber mit meiner Frage. Ich wollte noch einmal auf einen Politiker zu sprechen kommen, der zu Hintergrundgesprächen geladen hat und dann gesagt hat, ja, die WKStA, die macht eine Politjustiz gegen uns, die fahrt so an. Jetzt ist mir klar, sie werden da nicht irgendwie politische Aussagen kommentieren, aber losgelöst von diesem Einzelfall, jetzt schon einmal der Blick drauf, Ihre Behörde, da gibt es, so wie der Thomas es eingangs gesagt hat, die einen, die sind die Fans und die anderen, die möchten sie aber abgeschafft sehen, nicht weil sie die Dinge verfolgen, behaupte ich jetzt mal, sondern wirklich, weil sie offenbar für etwas stehen, was man nicht haben will in diesem Land. Ist es eine korrekte Beobachtung? Sie verdrehen ganz kurz die Augen.
Ja, weil ich die Frage noch nicht ganz begriffen habe. Also zuallererst, die Person, die Sie angesprochen haben, ist die Beschuldigte in einem bei uns anhängigen Verfahren.
So würde ich Sebastian kurz im Moment bezeichnen, ja.
Und dann bin ich als Sprecher der Behörde schon an dem Punkt, da kann ich dazu nicht weiterreden, weil wir können nicht Beschuldigten unserer Verfahren über die Medien irgendwas ausrichten. Das geht nicht. Genau. Das wird auch keiner von uns wollen, dass wenn er in irgendeinem Verfahren beteiligt ist, es ist egal wie er beteiligt ist, dass er dann von Behördensprechern dann irgendwelche Manöverkritiken, das können wir nicht. Worüber können wir sprechen in dem Zusammenhang Kritik? Weil Sie meinen, man wirft uns nochmal zur Frage zurück.
Also es gibt ein ganzes Potpourri.
Ja. Naja, wir haben ja schon eingangs darüber diskutiert, wann kommt es zu einem Strafverfahren, warum ist es zu führen und wie ist es zu führen. Das steht alles im Gesetz. Und der Punkt ist, und das muss man auch sauber so benennen, eine Kritik auch an öffentlichen Behörden muss immer möglich sein. Und das muss man aushalten. Da, was vielleicht das Problem ist, ist dann dort, wo sich die Kritik der Sachebene entzieht. Weil in dem Moment, wenn gegen mich ermittelt wird und ich habe da x Rechtsmittel ausgeführt und das Oberlandesgericht Wien sagt zu mir, Moment, da besteht ein Tatverdacht, das heißt in weiterer Konsequenz, da muss ermittelt werden, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, es gibt überhaupt keine Basis für dieses Verfahren. Und das ist halt, glaube ich, schon eine Sache, wo man ruhig ein bisschen medienethisch ich das an Sie als Journalist zurückschmeißen kann. Also wenn Ihnen als Journalist jemand sagt, gegen mich wird völlig zu Unrecht ein Verfahren geführt und dann recherchieren Sie natürlich und dann kommen Sie drauf, dass in dem Verfahren 50 Mal das Oberlandesgericht gesagt hat, da liegt ein Verdacht vor. Ja? Dann ist eigentlich meine Frage an Sie, wie würden Sie dann damit umgehen, mit dem Vorwurf, dass da quasi aus der Luft gegriffen ermittelt wird?
Ja, ich würde es Ihnen nicht erzählen.
Wie?
Wenn ich schon 50 Mal das Gericht angefragt habe, macht die WKStA etwas da richtig und die jedes Mal euer Vorgehen bestätigen würden, dann würde ich tatsächlich als Beschuldigter oder als Mensch, der in diesem Verfahren involviert ist, nicht zu einer Zeitung gehen und sagen, übrigens, die machen gerade einen Fehler. Aber ich habe vermutlich auch eine andere Art
der Kommunikation. Ja, aber wir reden ja nicht über Sie als Beschuldigter, weil wie ich schon so, gesagt habe, über das, was unsere Beschuldigten sagen und tun, da sage ich öffentlich überhaupt nichts.
Ja, natürlich. Ich
stelle mir halt als Mediensprecher die Frage, was macht es mit Ihnen als Journalist? Weil in dem Moment, wenn Sie zum Werkzeug der Recherche greifen würden, würden Sie sehen, das Oberlandesgericht Graz, Innsbruck, Linz, Wien hat gesagt, da gibt es einen Tatverdacht, dann kann man ja nicht mehr im Brust und der Überzeugung mit der Headline rausgehen, dass da irgendwo auf Luft ein Verfahren geführt wird. Wissen Sie, was ich meine? Ich habe in diesen Interviews, ich werde ständig mit Dilemmata der Medienethik über konfrontiert, für die ich nicht verantwortlich bin. Ich bin der Sprecher einer Behörde, einer staatsanwaltlichen, wo auf Basis und nur auf Basis der Gesetze Ermittlungsverfahren geführt werden, wo ermittelt wird, das, was für die Leute spricht, was gegen sie spricht, wo bewertet wird, wo man am Ende sagt, okay, hier ist eine Verurteilungswahrscheinlichkeit, dann klagen wir an, wenn sich ein Tatverdacht nicht erhärtet, dann stellen wir ein. Das ist auch die ganz normale, logische, rechtliche, zwingende Folge, wenn im Ermittlungsverfahren sich der Tatverdacht nicht erhärtet. Das ist unsere Aufgabe. Wir arbeiten auf Basis der Gesetze.
Nein, ich verstehe Sie als Journalist absolut und gar. Ich persönlich habe ja auch diese Geschichten dann nicht verfasst. Stell den Link gerne in die Shownotes ein, wo die WKStA dann einmal reagieren hat müssen, weil die größte österreichische Kauftageszeitung Dinge behauptet hat über die Arbeit der WKStA, die augenscheinlich falsch waren. Sie haben eine sehr interessante OTS dargestellt, was alles eben korrekt sei gewesen bis zu diesem Zeitpunkt in ihren Ermittlungsschritten. Und als Journalist muss ich natürlich auch sagen, man muss sich dann vor allem bei den WKStA-Geschichten schon immer den Gedanken darüber machen, wessen Werkzeug werde ich gerade? Und da nehme ich sie jetzt tatsächlich aus. Denn wir haben ja auch in Österreich diese diesen fantastischen Karsag-Akt, in dem es ja so viele Beschuldigte gibt. Also für alle, die jetzt nicht in unseren drei Köpfen drinnen sitzen, Casinos Austria, ist alles das circa drinnen, was dann Strache und andere komplexe Sachverhalte auch noch drinnen sind. Ich glaube, es gibt so zwischen 40 und 50 Personen, die dort Beschuldigte sind. Einzelne Teilbereiche sind dann, ich glaube, wieder ausgegliedert mittlerweile worden, damit man es einfach mal irgendwie kleiner machen kann. Aber da ist jeder, der vorne mal am Aktenzettel draufsteht, kann in das ganze Ding reinblicken, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, und kann natürlich auch anderen Menschen immer wieder was zuspielen, was über den X gesagt wurde, was über den Y dort irgendwie ermutelt wurde, beziehungsweise was dann in der nächsten Einvernahme gesagt worden ist. Und da muss man sich als Journalistin, Journalist natürlich die Frage stellen, wessen Instrument bin ich gerade, wenn ich da Akten zugespielt bekomme? Ich habe in meinem Leben auch schon oft Akten zugespielt bekommen. Habe mir gedacht, aha, ja, interessant, dass der mir jetzt was gibt oder die mir jetzt was gibt. Hast es da dann kurz überlegt? Hast dann überlegt, okay, kann ich die Geschichte trotzdem machen, weil es trotzdem eine Geschichte ist oder nicht? Verstehe ganz und gar, wo Sie sagen, Sie haben, oder Sie spiegeln das zurück an die Journalistinnen und Journalisten dieses Landes, man muss ja ein bisschen einmal eine medienethische Frage machen, was da ist und was da nicht ist.
Und da sind wir natürlich auch im Bereich der Litigation PR, also dass man halt Ressourcen, was einem ja als Beschuldigten, glaube ich, rechtsstaatlich zusteht, Ressourcen investiert, um sozusagen im Vorfeld auch schon ein bisschen Stimmung zu den eigenen Gunsten zu machen. Ich finde halt, ethisch wird es ein bisschen schwierig, wenn hypothetisch ein Medienhaus einerseits Gegenstand einer Ermittlung ist und andererseits darüber berichtet. Aber ich glaube, aus den genannten Gründen, mit den Fähigkeiten des Genierens, hält das solche Häuser in der Regel nicht davon ab, eine sehr dezidierte Meinung in diesen Fällen zu publizieren. Ja. Auch. Aber das ist, da muss man sagen, das ist natürlich, wenn man jetzt von der Staatsanwaltsseite für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, das ist ein bisschen ein ungleicher Kampf, weil man ja nicht zu ähnlichen Mitteln greifen kann, weil man weder vielleicht die Reichweite hat, noch eben die Möglichkeit, im Zweifelsfall sagen wir sehr Halbseiten zu argumentieren.
Da muss ich dazu sagen, dass ich über diese Ungleichheit nicht unglücklich bin, weil es einfach nochmal so ist, und die Menschen in Österreich haben das Recht, dass die Sprecher ihrer Behörden, der staatlichen Behörden, diese Informationstätigkeit nur und auf Basis und nur im Rahmen der Gesetze abwickeln, durchführen. Das ist natürlich Behördensprecher sein, einer staatsanwaltlichen Behörde ist ein bisschen kompliziert, weil sie haben einerseits das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, andererseits haben sie die ermittlungstaktischen Überlegungen, den Schutz der Ermittlungen, sie haben den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, sie haben die Beschuldigtenrechte, sie haben die StPO, sie haben das Staatsanwaltschaftsgesetz, sie haben den Medienerlass, sie sind sehr eingeschränkt. Nur diese Einschränkung, das ist der Rechtsstaat und das ist wichtig. Ich brauche da nicht mehr, weil das, was Sie vorhin beschrieben haben, wenn da irgendwelche Leute irgendwelche Aktenteile durch die Gegend schießen, ich bin heilfroh, dass ich daran nicht keinen Anteil habe und damit nicht befasst bin. Von mir gibt es, wenn es eine Anfrage gibt, gibt es im Rahmen dessen, was mir das Gesetz erlaubt, gibt es Information, und das ist es. Und darin erblicke ich keinen Nachteil, weil das steht ja auch für die Glaubwürdigkeit meiner Arbeit, dass man sich auf das, was ich sage, immer verlassen können muss, vom Gesetz her.
Sie haben gerade die Rechtsstaatlichkeit angesprochen. Darf ich danach eine Position bei Ihnen abfragen, ob von Ihnen persönlich, von Ihnen als Behördensprecher, Vertreter einer Behörde, beziehungsweise auch als Mitglied eines Standes, die Frage, wie stehen Sie eigentlich zu dieser geplanten, immer wieder diskutierten Oberstaatsanwaltschaft? Wir haben ja in Österreich das System, dass die Justizministerin, der Justizminister an der Spitze der Weisungskette aller Staatsanwältinnen steht. Dann hat man halt irgendwann mal plötzlich einen Justizminister gehabt, und das hat ja niemand vorab erkennen können, dass der halt Verteidiger in Strafsachen relativ vieler Personen war.
Ich erinnere mich dunkel.
Ja, der Herr Brandstätter ist dann auch in den VfGH gekommen, ist dann dort aus wieder einer Chat-Affäre, also Chat-Affären sind in diesem Land ja wirklich was Beeindruckendes, dort ausgeschieden, weil er zumindest damals eine Konsequenz in seinem Leben gezogen, die, ja, er hat eine Konsequenz gezogen, Punkt. Kein Adjektiv dazu. Wie stehen denn Sie zu dieser Oberstaatsanwaltschaft. Ist das was Gescheites oder ist dieser Weisungsrat, nennt man es ja derzeit, der eben eingesetzt wurde, um das von der Ministerin den Minister zu entkoppeln, ist das eine bessere Methode oder hätten Sie lieber gern diesen Oberstaatsanwalt? Und sagen Sie, in welcher von diesen drei angebotenen Antwortkorridore Sie reingehen möchten?
Also als Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft möchte ich in die Debatte eigentlich gar nicht wirklich reingehen. Als Staatsanwalt sage ich, dass ich mich dem anschließe, was die Staatsanwältevereinigung vertritt, den Standpunkt. Auch die leitenden Oberstaatsanwälte haben vor gar nicht langer Zeit eine Aussendung gemacht, wo sie im Wesentlichen dasselbe sagen wie die Staatsanwältevereinigung. Also dem ist inhaltlich kaum was hinzuzufügen. Was mich als Staatsbürger und Staatsanwalt auch immer ein bisschen interessiert, ist die Außensicht. Es gibt einen Rechtsstaatlichkeitsbericht der Europäischen Union, vom 25. Jahr ist der letzte. Und da steht das ja alles drinnen, was laut EU eigentlich die Ansprüche und Anforderungen an Österreich da wären. Da gibt es einen ganz einen tollen Fußnotenapparat, das heißt, das kann man sich alles nachlesen und erlesen, wenn man so will. Diese internationale Komponente fehlt mir in der Debatte in Österreich schon immer sehr, weil es einfach einmal interessant ist zu sehen, dass man Dinge auch anders machen kann, wenn man will. Sind aber, wie gesagt, alles keine Geheimnisse. Also ich empfehle das jedem, der sich zu dem Thema eine Meinung bilden will, Rechtsstaatlichkeitsbericht der EU lesen. Das ist durchaus interessant. Ich empfehle gleichzeitig in der Inlandsdebatte die Homepage der Staatsanwältevereinigung aufzusuchen und deren Standpunkt dort zum Bundes zur Weisungsspitze neu zu lesen.
Aber
und da kann ich eigentlich kaum was hinzufügen. Wenn Sie es abstrakt kurz für Ihre Hörer kurz aufgedröselt haben wollen, warum die Debatte überhaupt? Ja? Die Debatte ist passiert, die EU sagt Jahr für Jahr zu uns, dass wir unsere Weisungsspitze, unsere staatsanwaltliche, von der Politik entkoppeln müssen. Das ist eine Forderung der EU. Ja. Jetzt gab es da eine Expertenrunde dazu vor einiger Zeit und die haben glaube ich 12 Experten oder mehr, haben da lange und sehr umfangreich sich Gedanken gemacht, haben einen ganz tollen Vorschlag gehabt, den wollte nur dann keiner umsetzen. Und jetzt gibt es halt aktuell einen neuen Vorschlag, wie man das macht. Das hat halt mit diesem Expertenvorschlag nur mehr am Rande zu tun. Und das ist jetzt Gegenstand der Debatte. Ja. Und das ist alles auf der Parlaments-Homepage nachzulesen. Jeder Zuhörer kann googeln, Parlament, Ministerialvorlagen, dann können Sie diesen Entwürfe lesen. Das ist sehr empfehlenswert und eben dann in der Zusammenschau mit den Standpunkten der Staatsanwältevereinigung zum Beispiel kann man sich dann eine Meinung bilden.
Also soweit ich es jetzt, ich bin jetzt kein Jurist, im Gegensatz zu euch beiden, verfolgt habe, spießt sich vieles an der Kritik am derzeitigen Entwurf daran, dass auch ein Oberstaatsanwalt oder eine Anwältin mit einfacher Mehrheit, sprich von der jeweiligen Regierung, abgelöst werden könnte. Da gibt es Vorschläge, warum nicht zwei Drittel oder drei Viertel. Und auch, dass die angedachte Länge dieser Amtsdauer etwas zu gut mit Regierungswechseln korreliert. Habe ich das richtig verstanden?
Genauso sieht es auch diese von Ihnen angesprochenen Punkte, sind ja genau die Punkte, wo die Staatsanwältevereinigung sehr, sehr Kluges dazu schon gesagt hat. Ich meine, wenn sie hätte eine Weisungsspitze, aktuell ist die Weisungsspitze die Bundesministerin für Justiz, der Bundesminister für Justiz, der wird halt, ist ein Regierungsmitglied, quasi die Mehrheit im Parlament setzt den ein. Ja, und jetzt soll halt nach diesem Entwurf jetzt die Mehrheit im Parlament den Bundesstaatsanwalt einsetzen, wo da jetzt irgendwie der Schritt nach vorn ist. Das überlasse ich den Zuhörern. Ja, weil die Begutachtungsfrist ist neun Wochen. Und also wie gesagt, als Sprecher der WK ist ja, kann ich das hier mich nicht als Player in die Debatte einbringen, will ich auch nicht. Was man natürlich sagen kann, ist den Zuhörern und sagen, schau, dort finden Sie den Entwurf finden Sie da, Infos finden Sie dort, dass die Leute sich da einlesen, weil das ist eigentlich ein Thema, das im Land alle angeht, auch wenn es vielleicht fürs Clickbait nicht so taugt, solche sehr technischen Reformen.
Wobei ich das Gefühl habe, das Interesse am Arbeiten der Justiz hat zumindest breitere Kreise erfasst, als das vielleicht vor 15, 20 Jahren noch der Fall war. Vielleicht ist es nur ein subjektiver Eindruck. Aber ich glaube, dass sich ein bisschen geändert hat, die Einschätzung, was geht, was nicht geht. Das hatten wir schon, ist Freundelwirtschaft jetzt ein opferloses Delikt oder eine richtige Sauerei. Und das geht aber eben auch, also auch wenn jetzt die Weisungsspitze derzeit Justizministerin ist, diese Weisungen sind ja auch zu verschriftlichen und damit irgendwie angreifbar, oder man muss sie zumindest argumentieren können. Jetzt sagt aber eine Mischung aus Lebenserfahrung und vielleicht Vorurteil, es wird wohl auch sozusagen inoffizielle Weisungen gegeben haben in den letzten Jahrzehnten. Und mein subjektives, oder vielleicht ist es nur ein Hoffen-Eindruck, ist, dass das nicht mehr mit derselben Selbstverständlichkeit akzeptiert wird, innerhalb des Justizapparats und außerhalb.
Ich habe da dazu keine Wahrnehmungen, kann dazu nichts Konkretes sagen, aber wenn Sie zum Weisungsrecht zurückkommen, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig in der Debatte, das muss man den Zuhörerinnen auch erklären. Das Weisungsrecht generell in Österreich ist ein rechtliches Weisungsrecht. Das heißt, die Weisung, die gegeben wird, muss im Rahmen der Gesetze begründet sein und sich im Rahmen der Gesetze bewegen. Ein politisches Weisungsrecht, so ist es zum Beispiel in den USA, ist, so ist es bei uns nicht. Dementsprechend, und das ist auch der Punkt, wenn immer gesagt wird, die demokratische Kontrolle. Also ich habe gestern seit 2 Tagen, höre ich immer, die demokratische Kontrolle ist läge im Argen, wenn nicht das Parlament die Bundesstaatsanwälte aussucht. Tatsache ist es so, hier ist wohl gemeint die demokratische Rückkopplung, und die ist ja längst umgesetzt, indem der Bundespräsident ja immer die Ernennungen vornimmt. In Österreich ist ja jeder Höchstgerichtsrichter, jeder Oberstaatsanwalt, jeder Oberlandesgerichtsrat sind alle letztlich vom Bundespräsidenten eingesetzt, der einzige Politiker ist im Lande, der sich einer direkten Wahl stellen hat müssen und eigentlich direkt demokratisch legitimiert ist. Das heißt, das sind ein bisschen so, das fehlt mir halt als Beobachter der Debatte, auf das sind ein bisschen Scheinargumente, ja. Selbst diese demokratieunmittelbare Legitimierung, die geht natürlich auch über den Bundespräsidenten, tut es ja die ganze Zeit schon. Ja. Die Frage ist halt, wo sagt man demokratische Kontrolle und meint eigentlich politischen Einfluss? Ja, aber das ist eine Sache, die muss jeder seine eigene Meinung dazu bilden.
Ich glaube, ich sollte noch ganz kurz was erklären zu der politischen Weisung und zu der rechtlichen Weisung, oder wollen Sie?
Also ja, also Weisung, da waren wir ein bisschen schnell. Also es ist so, dass wenn die Weisungsspitze eine Weisung gibt, dann muss sie das rechtlich begründen können, und das muss sie im Rahmen der Gesetze stattfinden.
Nicht, weil wenn nicht, sind die Leute ja erster Fall für Sie, weil dann ist es Amtsmissbrauch.
Könnte es ein Amtsmissbrauch sein, aber auch wenn nicht, dann könnte man sich widersetzen. Das führt jetzt zu weit. Ein politisches Weisungsrecht, das schaut so aus, angeklagt wird, wenn ich sage. Und eingestellt wird da, wo ich sage. Das ist ein politisches Weisungsrecht. Und sowas ist unserem System völlig fremd. Und dementsprechend ist es zurückkommend auf das, was wir schon besprochen haben. Man muss halt in so Debatten immer sehr fein hinhören, was denn wirklich gemeint ist, wenn man von demokratischer Kontrolle spricht.
Entschuldigung, nein, ich bin jetzt geistig ein bisschen abgeschwimmt, weil ich mir gedacht habe ich irgendwelche Belege für sozusagen informelle Weisungen. Und ich kann mich schon erinnern, das ist ja allerdings sehr lange her, es war eine satirische Theatergruppe, Habsburg Recycling, die wegen Religionsstörung angeklagt wurden, zwar für einen Abend, in dem sie aus der Bibel zitiert hat. Und da stehen halt Dinge drinnen, die für gläubige Menschen, die sich nicht so intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt haben, sehr verstörend sein können. Und das ist eingestellt worden und wieder aufgenommen von einer politisch motivierten Staatsanwältin, glaube ich, damals, und wieder eingestellt und dann ein drittes Mal außerhalb jeder normalen Verfahrensführung aufgenommen worden. Und ich war dabei bei der letzten Verhandlung, wo dann ein ganz offensichtlich wirklich schwer dementer alter Theologe irgendwelche Dinge gesagt hat, aber dann gesagt, nein, es ist dann irgendwie schon eine Verhöhnung, und das hat dann wieder der Richterin genügt, um eine Verurteilung auszusprechen, und den Herren von der Theatergruppe ist dann das Geld ausgegangen. Sie haben gesagt, sie bocken es jetzt nicht bis zum Europäischen Gerichtshof und haben dann zähneknirschend eine Strafe bezahlt. Aber da würde ich mich doch wundern, wenn da nicht religiös motivierte, politisch organisierte Kreise das ein bisschen angeschoben hätten.
Wann war denn das?
Das ist lang her. Ich habe es gerade gesagt, das ist 25, 30 Jahre her.
Kurs in die Rechtsgeschichte.
Ja, es war eher. Aber es ist mir jetzt nur gerade wieder gekommen, weil ich kurz überlegt habe, woran mache ich es fest? Und das war halt so ziemlich das Groteskeste, wo ich persönlich dabei sein durfte.
Ja, aber das Beispiel zeigt meines Erachtens nach relativ gute Grenzen der Rechtsstaatlichkeit, weil auch wenn wir drei hier in diesem Raum alle die gleichen Rechte formal haben. Der eine hat mehr wirtschaftliche Möglichkeiten, der andere hat mehr Ausbildungsmöglichkeiten, der andere hat mehr Connections. Also so ganz gleich ist es ja dann trotzdem nicht, auch wenn man es immer wieder betont. Können wir ja auch, ohne jetzt Namen dazu zu nennen, es gibt Fälle in Österreich, die haben sich über ein Jahrzehnt gezogen, auch unter Beteiligung ihrer Behörde, weil die Personen halt die Chance hatten und den finanziellen Background von irgendwelchen Personen in ihrem Nahverhältnis, dass sie jedwedes Rechtsmittel gezogen haben, und dann zieht sich's halt in die Länge. Hat einen Vorteil zumindest gehabt, dass man dann nicht unbedingt sitzen gehen muss, die lange Verfahrensdauer.
Das, was Sie hier gerade ansprechen, dass es natürlich völlig unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die mit den Mitteln natürlich kommen. Jetzt ist ja völlig klar, wenn ich viel Geld habe, kann ich mir mehr, bessere Verteidigung leisten. Das ist halt in der Natur der Sache, dass es halt unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und da muss man halt schon sagen, da bin ich ein Fan unserer Rechtsordnung und der österreichischen Strafprozessordnung, weil hier doch es gewisse Möglichkeiten gibt, zu kompensieren. Der Staatsanwalt, die Staatsanwältin in Österreich, und das ergibt sich aus dem, dass er das Entlastende und das Belastende ermitteln muss, ist zur Objektivität verpflichtet. Das wissen viele Leute nicht. Der Staatsanwalt, der muss genauso objektiv herangehen wie dann der Richter. Der Staatsanwalt ist auch gleich ausgebildet. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Österreich haben die RichterInnenausbildung. Und da ist das große Missverständnis bei den Menschen ist, weil die sehen halt amerikanische Sendungen, die wirklich sehr gut sind. Nur dort ist es halt so, dass auf der einen Seite der Staatsanwalt, der dort will gewinnen. Das will ich nicht. Das kann ich dann erklären, warum. Und dem gegenüber steht die Verteidigung und die matchen sich dort. Die liefern sich da ein Ringen. Und das lässt sich aber auf unsere Gesetzesordnung nicht übertragen. Das ist bei uns so nicht. Bei uns sind Staatsanwalt und Verteidiger nicht die Gegenseiten, sondern sie spielen jeder oder sie nehmen jeder eine im Gesetz vorgesehene Rolle wahr. Das heißt, der Verteidiger ist vom Gesetz her dazu verpflichtet, dass er subjektiv ist. Und das ist wichtig, richtig und gut so. Daran würde ich nicht rütteln wollen. Das ist völlig in Ordnung, nur das muss man halt einordnen können. Der Staatsanwalt ist zur Objektivität verpflichtet. Das heißt, und das ist eben der Punkt, Sie sprechen von den Verfahren, die sich 10 Jahre ziehen. Die Regel der Verfahren in Österreich sind das aber nicht. Ich empfehle allen, die ein bisschen zuhören wollen, sich mal ins Gericht zu setzen an so einem Tag, wo von 9 Uhr früh bis 3 Uhr nachmittags 7 Verhandlungen runter verhandelt werden. Das ist das Strafrecht in seiner Breite und in seiner Masse. Und dort werden Leute aufgerufen, die kommen da rein und die haben keinen Anwalt mit, weil du ja nur ob einer gewissen Deliktsschwere überhaupt eine Verteidigung zwingend brauchst. Und für die ist es ganz wichtig und richtig, dass der Staatsanwalt objektiv sein muss. Mit dem amerikanischen System würden die völlig unters Rad kommen. Und das ist finde ich halt, das muss man betonen, das muss man den Leuten auch sagen. Das, was man aus dem Fernsehen kennt, lässt sich halt nicht auf unsere Rechtslage übertragen. Bei uns gibt es ja kein dieses Gewinnen, Verlieren, das man da bei den amerikanischen Sendungen immer sieht. Das gibt es bei uns nicht.
Jetzt muss ich trotzdem einen Show-Effekt machen und schreiben: Einspruch. Herr Staatsanwalt, ich war doch schon ein paar Mal im Gerichtssaal und ich habe es noch nie erlebt, dass ein Staatsanwalt von einer Verfolgung zurückgetreten wäre während der Verhandlung oder am Ende der Plädoyer des Verteidigers und zu seiner eigenen gesagt hat, na übrigens, im Zuge dieser Verhandlung bin ich draufgekommen, es war alles gar nicht so, wie wir uns das jetzt über Wochen bzw. vielleicht sogar Monate von Ermittlungshandlungen gedacht haben. Sprechen Sie ihn frei, Herr Rat, Frau Rat. Mir ist das noch nie unterkommen.
Also ich...
Sie haben es auch noch nie gemacht,
nein,
oder?
Nein, das ist anekdotisch, weil ich habe das natürlich als Staatsanwalt schon des Öfteren gemacht.
Okay.
Nur da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht die Anklage zurück oder man steht dann am Schluss auf und plädiert und beantragt die Anwendung des Gesetzes. Was vielleicht verklausuliert heißt, dass man der Meinung ist, dass hier frei zu sprechen ist. Das habe ich selber schon gemacht, kenne unheimlich viele Kollegen, Kolleginnen, die das schon gemacht haben. Das ist halt, dass sie es noch nicht gesehen haben, das ist halt anekdotische Evidenz, muss man halt sagen.
Wobei ich meine, so ähnlich wie die absolute Gleichheit aller vor dem Gesetz eine schöne Fiktion ist, an der, glaube ich, auch ganz wichtig ist festzuhalten, weil sonst alles zusammenbricht, auch wenn man weiß, in Wirklichkeit gibt es Abweichungen. Ich glaube, trotz allem, wenn man egal woran, an ein paar Monate arbeitet und glaubt, man ist am richtigen Weg und dann wird es nichts und man hat diese Monate umsonst gearbeitet. Das ist für niemanden ein besonders begeisternder Moment im Leben.
Wird es nichts. Gehen wir zu einem Beispiel. Wir haben jetzt monatelang gearbeitet. Zum einen, wir haben jetzt monatelang ermittelt, wir haben die Beweise zusammengetragen und jetzt stehen wir da, jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen und jetzt würdigen wir den Fall. Und jetzt sagen wir, dass anhand der Beweise, die uns vorliegen, hier die Verurteilung wahrscheinlicher ist als der Freispruch, dann muss das doch vor ein Gericht gebracht werden.
Ja.
Und nicht umsonst wird es vor ein Gericht gebracht, wo dann ein Richter, der noch nicht mit der Sache befasst war, sich wieder ein neues Bild von der Sache verschafft.
Und das möglicherweise zu einer anderen Einschätzung der
Er muss ja nur... Es reicht ja, wir waren dort heute schon, ich habe gesagt, wenn die Verurteilungswahrscheinlichkeit überwiegt, klagen wir an. Ja, aber das jetzt sehen unsere Zuhörer nicht. Ich zeige gerade mit meiner Hand auf Höhe meiner Nase und jetzt fahre ich mit der Hand noch hoch über meinen Kopf und sage, da oben liegt aber dann die Wahrscheinlichkeit für den Schuldspruch. Und das muss der Richter machen können. Und dass es hier da dazwischen der Raum für den Freispruch ist, das ist der Rechtsstaat. Und das ist in Ordnung so. Das hat mit diesen ganzen Sportmetaphern, Sieg, Niederlage nichts zu tun.
Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen.
Ja, absolut.
Mir hat es im Studium immer gefallen, wenn absurde Fälle konstruiert worden sind. Darf ich jetzt einmal rein aus Interesse ein bisschen einen absurden Fall konstruieren und Sie können mir dann vielleicht auch Antwort drauf geben, falls ich es überhaupt schaffe, die Frage dann hinten aus richtig zu formulieren. Angenommen, ich bin Oberstaatsanwältin bei der WKStA. Lass mich dann karenzieren, wer dann Landeshauptfrau von Salzburg, macht dann etwas, was unter das Konstrukt Amtsmissbrauch fallen könnte. Dürft ihr eigentlich dann gegen mich ermitteln oder bin ich dann ja noch Behördenmitglied? Das interessiert mich jetzt einfach nur so aus der Konstruktion heraus.
Also aus der Konstruktion entnehme ich, dass das unter Umständen jemand damit gemeint sein könnte, den es wirklich gibt. Und da muss ich gleich mal reinwerfen, dass wir als Behörde über unsere Mitarbeiterinnen, nämlich sowohl die aktuell Dienst versehen, als auch jene, die aktuell außer Dienst gestellt werden, mal überhaupt keine öffentlichen Erklärungen abgeben. Zu der von Ihnen dann hier auf Ihr Beispiel aufgebockten Frage.
Dann machen wir
Frage,
halt Kärnten draus. Ist ja.
Ja, sehr, ich glaube, Ihre Frage hat darauf abgezielt, ob jemand, in der Justiz seine Funktion begleitet, einen Vorteil hat in einem Strafverfahren. Oder ist das Ihre Frage? Nein, weil das wäre ein Amtsmissbrauch, ganz einfach. Jeder.
Aber es muss abgetreten werden an eine andere Behörde dann?
Das ist eine Zuständigkeitsfrage natürlich. In dem Moment, wo eine Behörde den Anschein der Befangenheit hat, dann legt sie das vor und das übernimmt dann eine andere Behörde. Nur es gibt keinen Bonus in dem Sinn, weil ermittelt wird ohne Anziehung der Person. Und auch das gilt auch für Leute, die Teil der Justiz sind oder waren. Also das ist eigentlich im Endeffekt das, was wir eh schon in Varianten heute schon öfter besprochen haben. Wenn ein Tatverdacht vorliegt, in Österreich ist es so, dann muss ermittelt werden ohne Anziehung der Person. Und ob das jetzt eine Justizperson ist oder nicht, das ist völlig unerheblich. Und das andere ist halt eine Befangenheitsfrage. Und natürlich gibt es 450 Staatsanwälte in einem Land.
Da findet sie dann doch wer.
Davon gehe ich aus.
Etwas, was auch immer zu Verwechslungen führt, ist das Wort klamoros. Ich habe jetzt wirklich probiert, dem Ursprung dieses Wortes auf den Grund zu gehen, und ich habe nirgendwo die wirkliche Legaldefinition gefunden, wer es denn als erster eingeführt hat.
Also, hat man das bei euch aber was klamoros, woher es kommt, wissen Sie
ja,
schon?
Ja, Vorreger angeblich war es, der
nein,
als erster verwendet
das Wort,
hat.
Das kommt vom Clamor.
Ja.
Das ist das lateinische Wort für Pahö. es geht halt, klamoros heißt die Dinge, die Lärm machen, im Endeffekt, also die für Aufruhr sorgen oder für öffentliches Interesse sorgen, ist es. Und das ist im Endeffekt, Sie sprechen, da nehme ich an, auf den Paragraph 8 Staatsanwaltschaftsgesetz an, da steht nämlich drinnen, dass in solchen Fällen von öffentlicher, dort steht ja nicht klamoros in dem Sinn, sondern es steht ja öffentlichkeitswirksam, besonders im öffentlichen Interesse das steht dort.
Genau, ja.
Ja. Müssen Staatsanwaltschaften in der Dienst- und Fachaufsicht berichten, nämlich ab Anfall der Sache, dann bei wesentlichen Verfahrensschritten und dann bei geplanter Enderledigung, hast bei geplanter Einstellung, Anklage oder Diversion. Das ist diese sogenannte Berichtspflicht, die momentan halt so aufgesetzt ist, dass das quasi in drei bis mehr Stufen funktioniert und wo es halt die große Debatte gibt, inwieweit man dort nicht irgendwie ein bisschen schneller oder wie man die umorganisieren könnte. Weil das natürlich für Betroffene oft sehr schwierig ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Person öffentlichen Interesses, Sie sind Beschuldigter, die Ermittlungen ergeben, Sie waren das nicht. Der Staatsanwalt muss jetzt das Vorhaben berichten, er würde gerne einstellen gegen Sie, ist jedem klar, es wird nichts mehr. Und dass man dann, wie das für die Beschuldigten ist, und jetzt spreche ich natürlich für, Sie sehen, Objektivität heißt, dass ich mir die Dinge auch aus Sicht der Beschuldigten überlege, dass das natürlich schwierig ist, wenn alle schon sagen, wir wollen das Verfahren einstellen und dann dauert es Monate, da könnte man schon diskutieren, ja.
Ja, wie ist denn dann in dem Fall das Klamorose definiert? Also wenn ich, keine Ahnung, ich hoffe, ich konstruiere jetzt nicht irrtümlich etwas, was wirklich gibt, aber ein, sagen wir, österreichischer Teilnehmer, Teilnehmerin am Dschungelcamp oder sowas, stellt irgendwas an, also was eigentlich aber ein unterer Strafrahmen ist, aber natürlich eine bestimmte Form von Medien dann stark interessiert. Wäre das bereits ein klamoroser Fall oder lasst man das, wäre das berichtspflichtig oder ist es erst, wenn in irgendeiner Weise wirtschaftliche oder politische Potenz dazu treten?
Nein, es ist so, dass hier zur Auslegung dieses öffentlichen Interesses werden Erlässe herangezogen. Und das ist schon so eine Sache, wo BehördensprecherInnen und JournalistInnen oft ein bisschen verschiedene Definitionen haben. Weil dieses öffentliche Interesse ist hier im Juristischen etwas enger gefasst. Das ist zum Beispiel auch bei Politikern oder Amtsträgern nimmt man das dann an, wenn die sogar über Bundesländer hinaus wirken in ihrer Wirkmacht zum Beispiel und in ihrer Bekanntheit. Bei etwas, das medial aufschlägt, geht man davon aus, dass das bundesweit sein muss. Also, dass jemand per se bekannt ist, löst das noch nicht aus, sondern es muss entweder die Person selber im Gefüge, im Staat so eine hohe Position haben, dass es automatisch sich ergibt. Oder eben die Sache selber muss schon so ein Echo, so ein breites gehabt haben. Und dann, aber Sie haben es schon sehr richtig erkannt, dass die Sache bis zu einem gewissen Grad eine Auslegungssache ist.
Okay. Würde Thomas Maurer drunter fallen, frage ich jetzt. Also jetzt können wir über ihn reden.
Jetzt einmal per se.
Ja. Ja.
Also per se nicht.
Ich bin nicht prominent.
Nein, Sie sind sehr prominent, aber wie gesagt, das besondere öffentliche Interesse an der Person definiert sie eben also primär an Amtsträgern.
Ja.
Oder Leiter einer österreichweit tätigen großen Institution oder Behörde. Oder also das ist, so wird das angesetzt. Ja. Wenn sollte ihnen ein Hopperla passieren und das ist dann medial so breit, dass das national aufschlägt, dann kann es dann vielleicht durchaus sein, dass die Staatsanwältin, die auch immer dann zuständig ist, vielleicht einen Bericht darüber anfertigen wird müssen.
Okay. Mutwilliges Missachten eines linksabbiegigen Gebots.
Ja,
das fällt nicht unter Strafrecht.
Ich weiß es.
Ja gut, wir haben die Ehre des Thomas Maurer wieder hergestellt. Das war mir jetzt ganz, ganz wichtig. Aber wer es als Erste dieses Wort wirklich verwendet hat, das wissen Sie auch nicht. Mich interessiert das tatsächlich. Jetzt, ist das eingeführt worden von Michalek oder von.
Also, wie gesagt, das Gesetz spricht ja nur vom öffentlichen, besonderen öffentlichen Interesse. Mhm. Und das wird halt ein Lateinaffiner wird halt dann gesagt haben: oh, Clamorus, der Clamor.
Ja.
Nicht zu verwechseln mit Clamorös.
Ja, genau.
Wobei diese Fälle manchmal beides sein können.
Ja, ich glaube aber eher aus der Betrachtung der jeweils Betroffenen, weil die sich ja eher als glamourös bezeichnen, denn als glamourös.
Aber ich glaube, es ist ein interessanter Fall, eigentlich auch für Sprachforschung. Und man sagt, eigentlich ist es eine Art Slang. Ne? Das kommt dann auf, so wie meine Kinder zeitlang in jedem Satz zweimal legit unterbracht haben. Irgendeiner fängt an mit glamourös und die lateinaffinen Kollegen sagen, eigentlich ein schöner Ausdruck, und dann ist das einfach, also es steht nirgends, aber es ist einfach der eingebürgerte Begriff, wie so Soziolekte entstehen. Da könnte man mal eine Magisterarbeit drüber schauen.
Altherrn-Slang.
Angenommen einmal, Österreich wäre von heute auf morgen nicht mehr korrupt und Sie würden dann Ihren Job verlieren. Was würden Sie denn dann machen, wenn Sie nicht mehr Staatsanwalt bei der WKStA wären?
Also das Beispiel...
Ich dachte, das war jetzt ein bisschen absurd.
Ja. Das Beispiel ist, nein, das ist etwas ganz Tolles. Ich rede ja ganz gerne auch über das Verbrechen per se und Kriminologie. Und es ist wirklich so, dass die Anthropologen, die weltweit geforscht haben und da bei irgendwelchen Völkern in irgendwelchen abgelegenen Dschungeltälern, es gab noch keine Gesellschaft, wurde noch keine Gesellschaft irgendwie beobachtet, in der es kein abweichendes Verhalten und festgelegte Regeln der Reaktion auf abweichendes Verhalten gibt. Das heißt, jetzt dass wir ein bisschen mit Latein rumschmeißen, die Kriminalität ist ubiquitär, sie ist immer und überall, wie die ERV einmal gesungen hat. Das stimmt so. Das heißt, ich kann eine Welt ohne Kriminalität kann man vielleicht denken, aber sich nicht vorstellen. Ja. Und in Ihrer Frage schwingt damit ein bisschen, dass Österreich besonders korrupt sei, das glaube ich auch nicht. Sondern Korruption ist halt überall dort seit dem alten Rom und vielleicht, weiß ich nicht, oder wie in neolithische Zeit, erste Siedlungen, ich habe die Macht, wer ins Haus darf und wer nicht und missbrauche sie. Ich glaube, dass einfach Korruption als Missbrauch anvertrauter Macht um es nochmal so ein ubiquitäres Thema ist und auf der ganzen Welt vorkommt. Also dann war die Frage wahrscheinlich, was ich geworden wäre, wenn ich nicht Staatsanwalt wäre.
Ja.
Dazu habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Also ich bin das wirklich sehr gerne und auch wahnsinnig gerne bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wenngleich natürlich ich lieber ermittle als Mediensprecher, das gebe ich auch zu. Und habe mir noch nie wirklich Gedanken gemacht, was ich tun würde, wenn ich kein Staatsanwalt wäre.
So darf man sich einen glücklichen Mann, einen glücklichen Staatsanwalt vorstellen.
Ja, und man muss auch dazu sagen, ich glaube, die Arbeit wird ihm nicht ausgehen in den nächsten Jahren. Weder als Mediensprecher noch als Ermittler.
Toi, toi, toi.
Wir sagen ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und Ihnen, liebe zuhörende Person, jetzt einmal einen schönen, schönen Sommer, aber schauen Sie trotzdem jede Woche in diesen Podcast-Kanal rein. Wie gesagt, wir haben sehr interessante Personen. Wir haben sie schon ein bisschen anklingen lassen. Den einen Nazi-Verteidiger, irgendwie einen anderen haben wir auch noch erwähnt. Es wird ein buntes Potpourri in diesem Sommer, mit dem wir Sie ein bisschen in die Welt hinter den Medien führen, würde ich jetzt mal sagen.
So hoffen wir.
Und Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön.
Danke auch.
Danke für die Einladung.